Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin wieder gern unter euch, war ja schon oft bei euch, sind uns eigentlich gut bekannt. Und ich staune, dass ihr den Präsenzgottesdienst doch so gut besucht. Und das stelle ich überall fest, wohin ich komme, dass die Präsenzgottesdienste in der Regel ganz gut besucht sind. Was sonst digital geschieht, da gibt es immer Zahlen, die nimmt man auf, aber man weiß nie, wie lange die zugehört haben und ob die alles gehört haben. Aber ihr sollt heute alles hören, das ist euer Vorrecht bei einem Präsenzgottesdienst. Und ich danke dir, dass du diesen Psalm schon zum Teil gelesen hast, Psalm 37. Ich nenne das Thema, über das ich heute etwas sagen will, anhand dieses Psalms, aber auch andere Hintergründe möchte ich anführen. Befreit Leben für Gott, trotz unerfüllter Lebenswünsche. Ich glaube, wir alle haben Wünsche, gerade jetzt in dieser Zeit. Wäre das doch erst vorbei mit Corona. Und die erste Impfung habe ich hinter mir, die zweite noch nicht. Und wahrscheinlich geht es zum Teil euch ähnlich. Wir rechnen damit, dass das bald geschieht und sich auch bessert und Gott uns gnädig ist. Er weiß Weg und Stunde, wann wir uns wieder ganz frei versammeln können. Das wollen wir in seine Hände immer wieder neu legen. Befreit Leben für Gott trotz unerfüllter Lebenswünsche. Ein besonderes Jahr war ja 1945. 1945 ist der bekannte deutsche lutherische Theologe Dietrich Bonhoeffer noch am Schluss des Krieges umgebracht worden in dem KZ Flossenbürg. Und er hat diesen Satz vom Thema ganz ehrlich formuliert und geschrieben: Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Über diesen Satz muss man nachdenken, da liegt viel drin. Unerfüllte Wünsche haben wir wahrscheinlich genug. Und Gott weiß Weg und Stunde, wann er uns wieder ganze Freiheit gibt. Ich frage mich, ob diese Haltung nicht eine ganz gute Lebenshaltung für uns alle sein sollte. Wir sind überschwemmt von Konsumgütern und die Bereitschaft ist uns weitgehend abhanden gekommen, zu verzichten und Dinge nicht aufzunehmen und nicht zu akzeptieren und wenn es so Notfall ist, notwendig ist, wie es jetzt gerade in der Corona-Katastrophe geschieht, dann merkt man das noch mehr. Es macht uns eigentlich nicht aufs Letzte gesehen glücklich, was wir alles geschenkt bekommen, sondern wirklich glücklich macht den Menschen nur eine Beziehung, eine sehr persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Und jeder muss sich einmal fragen, kenne ich diese persönliche Beziehung schon zu dem Vater im Himmel, dass ich mich in seine Hände gegeben habe und dass ich weiß, ich gehöre ihm und er hält mich auch in schweren Zeiten und auch in Krankheitsnot, die so weit verbreitet ist und nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Wir können viel lernen von den Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden. Eine Person, die ich noch am Anfang erwähnen will, ist der Apostel Paulus. Er hat gesagt, ich will es lernen, mich begnügen zu lassen. Ich will es lernen zu akzeptieren, wenn ich erniedrigt werde. Und ich will es lernen, wenn ich Mangel habe, und will es auch lernen, mit Überfluss klarzukommen. Und manchmal ist uns gar nicht bewusst, dass das sogar manchmal schwerer sein kann, mit dem Überfluss des Lebens klarzukommen, und wir kommen besser mit dem Mangel zurecht. Paulus kannte in materieller Hinsicht viele unerfüllte Wünsche. Auch in geistlicher Hinsicht hat er inständig immer wieder gesprochen: Herr, segne uns, stärke uns, hilf uns, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Aber machte ihn das glücklich? Er hatte gelernt, dass die Kraft des Herrn gerade in der Schwachheit zur Vollendung kommt. Das klingt eigentlich für unsere Ohren wie ein Widerspruch. Aber dann, wenn es nach Niederlagen aussah, hat er in ganz besonderer Weise die Gegenwart und Durchhilfe Gottes erfahren. Und das möchte Gott auch uns erleben lassen. Wir alle möchten das gern verändert haben und möglichst schnell, möglichst über Nacht, dass morgen früh alles ganz anders aussieht. Aber wir merken, da können wir nur Unwesentliches beitragen. Das liegt in Gottes Hände. Unerfüllte Wünsche haben wir genug, auch in dieser Zeit. Wir haben unerfüllte Wünsche im Blick auf unser eigenes Leben, im Blick auf das Leben vielleicht der Kinder, vielleicht auch im Blick auf unsere Nachbarn, und so könnten wir fortfahren aufzuzählen. In der Schwachheit halten wir uns am stärksten an dem Herrn fest. Das, was wir nicht mehr in den Händen haben und nicht bewältigen können, wir sagen es unserem Herrn, unserem Gott im Himmel. Wir haben den Text schon gelesen, Psalm 37, wir haben ihn vorhin gehört. Und ich möchte das Thema entfalten mit einigen Leitsätzen. Erstens, sind wir für Gott blockiert durch unerfüllte Wünsche in unserem Leben? Ich kenne Menschen, die sagen, wenn sich das und das in meinem Leben geändert hätte, dann wollte ich mich auch mehr mit Gott beschäftigen. Aber ich werfe ihm vor, dass er mein Leben noch nicht geändert hat, so wie ich mir das vorstelle. Und solange will ich gar nicht mit ihm zu tun haben. Blockiert für Gott durch unerfüllte Wünsche. Es gibt so viele Lebenswünsche, die uns gefangen nehmen können. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Ehe und in anderen Bezügen, der Nachbarschaft und so weiter. Und es gibt viele Leute, die liegen im Clinch mit Gott, weil ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Ungestillte Wünsche blockieren viele Menschen für Gott. Und würde Gott mich doch endlich mal erleben lassen, wenn ich bete, dass meine Wünsche erfüllt werden. Und so leben sie dahin und verbringen ihre Zeit in der Blockade Gott gegenüber. Aber das Zweite ist auch wahr. Es gibt ein unerfülltes Leben trotz erfüllter Wünsche. Menschen sind reich gesegnet, auch in den vergangenen Jahrzehnten, reich gesegnet mit irdischem Gut. Viele Wünsche sind erfüllt worden, aber sind sie glücklich geworden? Haben sie Gott gedankt? Wir fragen uns, wie sieht das in der Bibel aus bei den Personen, die uns da genannt werden? Ich will zwei Beispiele aus der Bibel anführen. In Lukas Kapitel 12 wird uns der reiche Kornbauer vorgestellt. Dessen Felder hatten eine gute Ernte, die er erwartete, dass er sie einbringen könnte. Und er hat sich Gedanken gemacht, wo bringst du diese gute Ernte überhaupt unter, dass er nachher nicht umkommt. Und er hat sich als kluger Bauer gesagt, ich werde neue und größere Scheunen bauen. Das war ja nicht verkehrt. Aber offensichtlich war das etwas, was ihn total gefangen genommen hat. Diese sichere Ernte einzubringen und sie dann abzurufen, wenn er es nötig hat. Der reiche Kornbauer, lest es einfach mal nach in Lukas Kapitel 12 zu Hause. Der hat sich ganz auf diesen irdischen Reichtum verlassen, aber er hat irgendwann gemerkt, das ist nicht das Eigentliche, was das Leben ausfüllen kann. Oder ich denke an den reichen Jüngling. In einem Evangelium wird er Synagogenvorsteher genannt. Also ein Vorsteher eines jüdischen Gotteshauses und einer Gottesgemeinde. In Lukas Kapitel 18 ist von ihm berichtet. Dieser reiche Synagogenvorsteher, der kam zu Jesus und hatte eine eminent wichtige Frage dem Herrn gestellt: Was muss ich tun, um ins Reich der Himmel zu kommen, um gerettet zu werden? Und Jesus, der uns alle durchschaut, bis ins Letzte hinein, der hat auch diesen Mann durchschaut und hat gemerkt, der ist sehr reich und daran hängt sein Herz. Reichtum muss ja nicht schlecht sein. Die Frage ist nur, hängt unser Herz dran? Ist das, was unser Leben ganz sich ausfüllt und dass wir keinen Platz für das Eigentliche haben, das Gott uns geben will? Und deswegen hat Jesus ganz radikal zu diesem Mann geredet und hat ihm gesagt, verkaufe, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Das ist überhaupt das Entscheidende, dass wir alles dran geben, was uns von Jesus trennt. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und das muss jeder sich mal fragen in seinem Leben. Was trennt mich von Jesus, wenn ich ihm noch nicht gehöre? Was hindert mich, ihm nachzufolgen und das Leben ihm anzuvertrauen? Unerfülltes Leben. Trotz erfüllter Wünsche. Es gibt Leute, die sind steinreich, aber es ist kein erfülltes Leben, das sie führen. Und sie merken, auf den Reichtum kann man nicht bauen, kann man schon gar nicht sterben, sondern da muss mehr in unserem Leben passieren. Unerfülltes Leben trotz erfüllter Wünsche. Oder wir lesen weiter im Neuen Testament, da gibt es erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Merken wir, wie wir das mal umdrehen und von der anderen Seite betrachten. Was kann denn das Leben eines Menschen in Wirklichkeit auf Dauer erfüllen? Ich habe das mal erlebt. Nach einer Evangelisation oder während einer Evangelisation, da kommt ein junger Mann zum Gespräch. Und er sagt, ich habe das Evangelium gehört und ich möchte Jesus gerne in mein Leben aufnehmen. Ich möchte noch ein bisschen glücklicher werden. Und ich habe gemerkt, der hat das Evangelium noch gar nicht verstanden. Der muss es nochmal ganz persönlich erklärt bekommen. Und das habe ich dann getan und habe mir Zeit für ihn genommen. Und es sind eigentlich drei Dinge, die unser Leben erfüllen können auf Dauer. Und die uns wirklich auch zur Ruhe kommen lassen und Frieden geben. Das ist einmal die Sehnsucht nach Reinheit. Wir haben alle in unserem Leben eine verborgene oder offenbare Sehnsucht nach Reinheit. Ich weiß nicht, was ihr euch unter Reinheit vorstellt. Das ist ein bisschen mehr als unter die Dusche zu gehen, sondern das heißt, dass ich vor dem lebendigen Gott bestehen kann mit meinem Leben und mich nicht fürchten muss vor ihm wegen meiner Sünde. Die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen Sünder sind. Wir werden als Sünder geboren und leben ein Leben in dieser Gottestrennung der Unreinheit und sündigen, ob wir es merken oder nicht. Und Jesus macht deutlich, es gibt eine Sehnsucht nach Reinheit, nämlich zu leben, dass ich vor Gott bestehen kann. Vielleicht gibt es Menschen auch unter uns, denen es so geht. Und die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich eines Tages vor diesem lebendigen Gott verantworten muss. Dann höre die biblische Botschaft. Die biblische Botschaft sagt uns, dass jeder Mensch Rechenschaft ablegen muss vor dem lebendigen Gott über sein Leben. Jeder ganz persönlich. Und die Bibel lehrt uns weiter, dass wir dann vor Gott nicht bestehen können, weil wir unrein sind. Unrein im religiösen Sinn. Dass wir gesündigt haben und die Gewissheit der Vergebung der Sünden nicht haben, solange wir nicht zu Jesus Christus gekommen sind. Und das ist das großartige Angebot Gottes an uns alle, an jeden von uns ganz persönlich. Du darfst mit deinem Leben, in dem es Sünde gibt, zu Jesus kommen. Du bist eingeladen. Eine wunderbare Einladung. Der Sohn Gottes sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch eure Sünden vergeben. Ich will euch Sinn in euer Leben geben. Ich will euch ein neues Leben schenken, das nur Gott euch geben kann. Das kann unser Leben erfüllen. In dieser Zeit und in dieser Welt schon und darüber hinaus, wenn wir uns vor Gott für unser Leben verantworten müssen. Und dann gibt es eine zweite Sehnsucht in unserem Leben. Wir sehnen uns danach, geborgen leben zu können. Niemand fühlt sich wohl in der Ungeborgenheit. Dass die Gefahren von überall auf uns einstürmen und wir merken, wir brauchen eigentlich Geborgenheit in dem lebendigen Gott. Die Sehnsucht nach Geborgenheit. Und wer kann uns diese Sehnsucht stillen? Es ist wieder der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist gekommen, uns die Sünden zu vergeben und er ist gekommen, um uns in Schutz zu nehmen, man könnte auch sagen, in die Arme zu schließen und sich zu freuen mit mir und dir zusammen, dass wir zusammengehören für diese Zeit und in der Ewigkeit. Befreit leben für Gott. Da können wir viele unerfüllte Lebenswünsche haben. Das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass wir in den Armen Gottes aufgefangen sind und darin bleiben und geborgen sind. Und dann gibt es eine dritte Sehnsucht im Leben von uns Menschen. Wir haben eine Sehnsucht nach Brauchbarkeit und Sinn. Jeder Mensch möchte doch sinnvoll leben. Er möchte gebraucht werden, seine Gaben. Jesus sagt uns, ich kann sie gebrauchen. Jeden von uns. Wir sind alle unterschiedlich begabt. Und wir müssen nicht hochbegabt sein, und was wir darunter verstehen, sondern wir können einfach so, wie wir sind, mit den Gaben, die wir haben, uns Jesus anvertrauen und sagen, Herr Jesus, gebrauche mich. Zeig mir meine Gaben. Und wir müssen uns da nichts künstlich abbringen, sondern wir dürfen da wirklich vor ihm stehen und ihm vertrauen, wenn wir so beten, dass er uns Antwort gibt, wo er uns einsetzen kann. In der Gemeinde, in der Nachbarschaft, im Beruf, in der eigenen Familie oder in allen Situationen und wo wir gebraucht werden. Sehnsucht nach Brauchbarkeit und Sinn. Was ist das schön, wenn ich weiß, Gott kann meine Gaben gebrauchen, die er mir geschenkt hat. Wir haben uns ja die Gaben alle nicht selbst gegeben. Der eine hat diese Gabe, der andere jene Gabe. Die eine Gabe kommt uns groß vor, die andere kommt uns klein vor. Sie sind alle wichtig. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und deswegen dürfen wir uns ganz ihm anvertrauen. Mut zum Leben trotz unerfüllter Wünsche. Das macht Mut, auch jetzt, wo wir ohnmächtig in dieser Pandemie stehen und nicht so richtig wissen, und unsere Politiker tun sich genauso schwer. Es kommen ständig neue Verordnungen, dann werden mal wieder welche widerrufen und neue kommen. Und ich will Ihnen das überhaupt nicht vorwerfen. Wir alle haben nicht die Patentantwort. Wir können nicht sagen, wie es wirklich aussieht und wann es vorbei ist, wonach wir uns sehnen. Wir müssen uns da begnügen, dass Gott uns weiterhilft. Mut zum Leben trotz unerfüllter Wünsche. Das will uns Gott schenken. Und damit bin ich beim Letzten. Wir werden eingeladen zum Danken. Es gibt so viele einladende Bibelworte. Und mir ist es immer wieder deutlich vor Augen, für mich persönlich, und auch sage ich es gerne anderen weiter, wir sind eingeladen, ein dankbares Leben zu führen. Es ist eine Schande, wenn Leute, denen es gut geht, immer wieder nur klagen und sich über alles Mögliche beschweren. Und scheinbar haben sie gar nicht genug und sie bringen Gott nicht die Ehre und den Dank dar, der ihm gebührt. Zum Danken einladende Bibelworte will ich kurz mit euch betrachten am Schluss der Predigt. Da steht doch im Psalm 103, Vers 2: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal Zeit genommen habt, darüber nachzudenken, was Gott der Herr in eurem persönlichen Leben euch hat Gutes erfahren lassen. Ich habe das mal mit einem Jugendkreis in unserer Gemeinde gemacht, dass wir über diese Frage nachgedacht haben und wir haben uns Zeit genommen und jeder bekam einen Zettel, um das mal aufzuschreiben. Und zuerst war großes Erstaunen. Sie waren darauf nicht vorbereitet. Und dann fingen die Ersten an zu schreiben. Und ich schrieb mit. Ich habe diese Übung mitgemacht. Und wir hatten vereinbart, wir wollen uns eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und dann sage ich Stopp. Und nach 20 Minuten sah ich alle eifrig schreiben. Wofür habe ich zu danken? Und dann sagte ich zwischendurch, noch 10 Minuten, und dann stöhnten sie, dann sind wir noch nicht fertig. Ja, ich sage, dann hören wir auf. Und dann lassen wir mal der Reihe rum vorlesen. Und das haben wir dann gemacht. Ich kann euch sagen, das war eine besondere Jugendstunde. Wir kamen nicht ans Ende des Vorlesens, sondern denen war so viel aufgegangen, unter Gebet hatten sie geschrieben und nachgedacht, wofür haben wir Gott zu danken im Blick auf all das Gute, das er uns hat erfahren lassen. Und ich habe dann irgendwann abstoppen müssen und sagen, jetzt machen wir hier Schluss. Ihr habt jetzt lang genug Zeit gehabt, das alles aufzuschreiben und jetzt lesen wir einander vor, wofür ihr zu danken habt, was euch aufgegangen ist. Und dann haben wir angefangen vorzulesen. Ich kann euch sagen, also meine Ohren sind aufgegangen, mein Herz hat gejubelt was die jungen Leute und ich selber genauso entdeckt haben an Gutem im Leben, was Gott uns geschenkt hat. Danken hängt doch sprachlich mit Denken zusammen. Indem wir anfangen nachzudenken, wofür wir zu danken haben und wir uns Zeit nehmen, da wird uns vieles aufgehen und Gott wird es uns zeigen, wenn wir es unter Gebet tun. Also wir haben vorgelesen und dann sagte ich, jetzt wollen wir aber nicht nur das vorgelesen haben, wofür wir zu danken haben, sondern jetzt wollen wir in einer Gebetsgemeinschaft das wirklich auch laut werden lassen. Und dann fing der Erste an. Und dann sind wir die Reihe rumgegangen, wir saßen so in einem größeren Kreis und ich sage, einer nach dem anderen, der eine viel, der andere wenig, wie es euch ums Herz ist und was ihr entdeckt habt. Und dann haben die Einzelnen gebetet. So habe ich lange keine Gebetsgemeinschaft mit Jugendlichen erlebt gehabt, als an diesem Abend. Und die jungen Leute haben gemerkt, es gibt so viel, wofür wir zu danken haben. Und das macht uns Mut zum Leben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie wäre das, wenn ihr diese Übung zu Hause auch weitermacht und das wirklich tut? Und dann steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18, folgender Satz: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbar in allem, was wir erleben. Ich habe das häufiger erlebt, dass Leute gedankt haben für Schweres, das sie erlebt haben. Zuerst habe ich gedacht, ist das wirklich ehrlich, dass sie so danken? Aber dann habe ich gemerkt, während sie weiter beteten, das kam von Herzen. Und nachher in einem Gespräch haben mir einige gesagt, wenn Gott mich nicht hätte Schweres erleben lassen, hätte mich ausgebremst, ich wäre vielleicht nie zum Glauben gekommen. Und ich wäre vielleicht nie zum persönlichen Gebet gekommen. Und deswegen will ich Gott dankbar sein. Seid dankbar in allen Dingen, den Höhen und in den Tiefen. Wir müssen es lernen in unserem Leben, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Und dann kommt ein Satz, ich hätte noch viele andere Bibelstellen hier anführen können, aber damit will ich schließen. Philipper Kapitel 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern lasst eure Bitten im Gebet mit Danksagung vor Gott kund werden. Also ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, dass ich mich leicht um etwas sorge. Und ich muss ständig üben an diesem Satz. Sorgt euch um nichts, sondern lasst eure Bitten im Gebet mit Danksagung vor Gott kund werden. Was ist das für ein Geschenk, dass ich im Gebet nicht vor Gott sortieren muss, was ihm gefällt und nicht gefällt? Sondern es steht in der Bibel einmal, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Und da hat man nicht sortiert vorher, sondern da macht man sich einfach Luft. Und gibt es ihm gemäß dieses Wortes, aber lässt es auch bei ihm. Ich muss manchmal Nacharbeit bei mir machen. Und dann merke ich, es will mich wieder erfassen, was mich da erdrücken will und will mich ganz neu packen. Und dann muss ich Gott das bekennen und muss ihm das sagen, um befreit leben zu können für Gott, trotz aller unerfüllten Lebenswünsche, die wir eigentlich alle kennen. Ich kenne keinen Menschen, der nicht unerfüllte Lebenswünsche hätte. Also, wir sind da alle irgendwo gleichgeschaltet. Wir alle brauchen den Herrn und die Dankbarkeit und haben viel Grund dazu. Und Dietrich Bonhoeffer hat dem Herrn gedankt in der größten Tiefe seines Lebens. Und er hat viel, viel mit durchgemacht, bis dann sein Leben in diesem KZ vernichtet wurde. Er hat Zeiten des Überflusses vor langer Zeit gehabt und dann hat er Zeit der Kraft gehabt und dann der Schwachheit. Und er war so schwach, dass er einfach die Hilfe Gottes und seinen Beistand brauchte und diesen Beistand erfahren hat bis zur letzten Stunde seines Lebens. Und so lasst uns Gott vertrauen und mit ihm gehen. Befreit leben, für Gott leben, weil er uns Jesus seinen Sohn gegeben hat. Und lass uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und ihm die Ehre geben. Gott segne uns alle. Und wenn es ihm gefällt, möge er uns auch die Pandemie bald überwunden haben. Amen.